Fritz. Podcast. Markus Richter. Trackback.
Hallo und herzlich willkommen. Ich frage mich heute, ob man das nicht langsam so ansehen könnte, dass es vielleicht doch langsam genug ist, oder? Guten Tag. Hier bei Trackback auf Fritz, der Show mit Internet und so, zu der ich euch herzlich willkommen heiße und in der es heute unter anderem vielleicht keine so große Überraschung auch um Überwachung und Whistleblowing geht. Das beschäftigt uns ja schon eine ganze Weile, dass da rausgekommen ist, dass die Amerikaner und die Briten und dann noch ein paar Leute und vielleicht auch die Leute in Deutschland, also die Geheimdienste, unseren gesamten Kommunikationsverkehr überwachen. In der letzten Woche sozusagen die Neuigkeiten, die jetzt rausgekommen sind, sind einerseits zum Beispiel, dass Großbritannien wohl daran arbeitet, dass die Telefonate auch in Zukunft überwacht werden sollen und durch Sprachsoftware verschriftlicht werden. Und das andere ist so eine Art iTunes für Geheimdienste, X-Keyscore, also wie so eine Library, wie so eine Archivsoftware, da kann man halt schön reingeben, wen man sucht und dann wird da schön angezeigt, was so an verdächtigen Personen im Internet unterwegs ist, zum Beispiel auch ihr. Was das genauer kann, das klären wir heute im Laufe der Sendung. Genauso, dass wir darüber sprechen müssen, wie das Ganze rausgekommen ist. Nämlich durch Whistleblowing. Also Edward Snowden hat gesagt, ich erzähle euch jetzt mal alles. Und jemand, der sowas Ähnliches gemacht hat, nämlich Bradley Manning, der damals mit WikiLeaks zusammengearbeitet hat, der ist jetzt verurteilt worden. Beziehungsweise er ist schuldig, beziehungsweise nicht schuldig gesprochen worden, beziehungsweise schuldig gesprochen. Also der Schuldspruch ist gefällt worden, das wollte ich sagen. Und was das bedeutet, klären wir heute auch hier in Trackback. Es gibt noch viel, viel mehr. Es gibt natürlich Links, es gibt natürlich Netzmusik und die erste heute kommt aus der Vergangenheit. Denn das ist einer der Vorteile von Netzmusik. Man kann nicht nur die ganze Zeit das aktuelle Zeug hören, sondern es gibt auch gut gefüllte Archive. Man kann sich da ganz kostenlos durchwühlen und auch mal wieder was Altes rausholen. Wir fangen heute deshalb an mit Beaufy. Die sind im Jahr 2008 an den Start gegangen beim mexikanischen Netlabel The Pony Republic, um die es leider sehr ruhig geworden ist. Aber, wie gesagt, das Archiv gibt es immer noch, die alten Songs sind nach wie vor da und deswegen entdecken das auch immer wieder Leute neu und tun es dann ins Netz und denken so, hey, neue Musik und du denkst, das kenne ich ja schon, aber für die ist es ganz neu, vielleicht auch für euch. Wir hören es auf jeden Fall jetzt hier, Beaufy mit We Begin.
We'll be right back.
Trackback.fritz.de heißt das Blog zu dieser Sendung. Da findet ihr auch die ganze Netzmusik, die wir euch spielen, die ihr euch kostenlos runterladen könnt. Und ganz oben in der Liste der heutigen Netzmusik steht der Song, den wir hier gerade gehört haben, Beaufy mit We Begin.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Bringen wir euch in jeder Woche die Tipps, die Artikel und die Sachen, die durchs Netz gereicht wurden, von denen wir denken, ihr solltet sie vielleicht auch mal gesehen haben. Immer noch, und das ist auch gut so, wird ganz viel berichtet über den Überwachungsskandal und Dennis Kogel hat jetzt erstmal zusammengefasst, was da die wichtigsten Meldungen der vergangenen Woche waren.
Was ist eigentlich so schlimm an einem Überwachungsstaat? Wer nichts zu verbergen hat, hat nichts zu befürchten. Terroristen werden aufgehalten und alle sind sicher und glücklich und zufrieden. Das bekommt ihr öfters zu hören, wenn ihr versucht zu erklären, warum Privatsphäre wichtig ist und illegale Überwachung illegal ist. Der Videomacher Mania gibt euch auf YouTube im Video Überwachungsstaat, was ist das? Argumente an die Hand, erklärt Selbstzensur und die Gefahr, die Internetnutzer von humorlosen Behörden erwarten können, wenn sie general überwacht werden. General überwachen wollen euch derweil britische und amerikanische Geheimdienste. Und wer hilft ihnen dabei? Richtig, eure Internet- und Telefonanbieter. Das wird aus geheimen Dokumenten ersichtlich, die der Whistleblower Edward Snowden der Süddeutschen Zeitung und dem NDR zugespielt hat. Die Dokumente zeigen, dass weltweit agierende Telekommunikationskonzerne mit dem englischen Geheimdienst GCHQ zusammenarbeiten, die wiederum mit der US-amerikanischen NSA gemeinsame Sache machen. Dies zeigt erneut, wie weitreichend der Abhörskandal ist. Wie es ist, überwacht zu werden, weiß Ronan Bergman, israelischer Journalist und Geheimdienstexperte. In einem Interview mit Blogger und Journalist Richard Gutjahr gibt Bergman hochspannende Einsicht in seine Arbeit. Wie er mit willkürlichen Verhaftungen umgeht, was er von Snowden hält und wie er seine Quellen schützt, das erfahrt ihr auf Richard Gutjahrs Blog. Die Anonymität des Netzes ist wichtig, richtig und schützenswert. Nicht allerdings, wenn es darum geht, Menschen zu bedrohen und zu beleidigen. Diese Woche wurde eine britische Netzfeministin auf Twitter mal wieder mit Mord- und Vergewaltigungsdrohungen überschüttet. In der Diskussion danach geht es aber vor allem darüber, wie man es leichter macht, solche Nutzer zu sperren. Anne Wiezorek schreibt auf Kleiner 3 über den Sinn und Unsinn eines Meldeknopfs für Twitter und andere Netzwerke. Ihr Fazit: Der Lebensraum Internet darf nicht mehr belächelt werden. Man muss ihn ernst nehmen, vor allem, wenn es um sehr reale Drohungen geht. Wie das mit dem Sex funktioniert, lernt ihr heute wahrscheinlich eher aus einem Porno als von euren Eltern oder in der Schule. Das KB Creative Lab erklärt euch auf YouTube die kleinen, aber feinen Unterschiede zwischen echtem Sex und Porno mit Lebensmitteln. Mit Gurken, Avocado und Bananen bekommt ihr Sexfakten, Durchschnittszeiten, Durchschnittslängen und alles andere, was ihr wissen müsst. Aber sagt nicht, wir hatten euch nicht gewarnt, denn nach diesem Video werdet ihr nie wieder eine Banane in Nutella tunken können. Falls ihr das Bananen-Nutella-Trauma mit Internet-Shopping verarbeiten wollt, dann seid gewarnt, denn Amazon sperrt ohne Vorwarnung Konten von Kunden, die viele Waren zurückschicken. Wie viel ihr zurückgehen lassen müsst, um zu fliegen, sagt Amazon nicht. Das hat Kashi auf seinem Blog Stadt Bremerhaven rausgefunden. Wirklich interessant wird das Problem allerdings dann, wenn ihr nicht nur bei Amazon bestellt, sondern auch Musik, Apps und E-Books kauft. Auch die sind dann nämlich weg. Ob ihr jetzt also mal eben was an den Versandhandelsriesen zurückschicken könnt, solltet ihr euch ein zweites Mal überlegen. Oder eure Shopping-Gewohnheiten ganz überdenken.
Da sieht man es mal wieder, wie praktisch es ist, wenn einem die digitalen Inhalte auf so Geräten gar nicht selber gehören, nämlich gar nicht. Den ganzen Link und die ganzen Informationen könnt ihr euch gerne noch weiter extra selber durchlesen. Gibt's auf trackback.fritz.de. Ihr habt wahrscheinlich vom Überwachungsskandal wenigstens irgendwas gehört. Prism war der Rede, Tempora, zwei Überwachungsprogramme, ein alter Hut mittlerweile. Es kommt jede Woche was Neues raus. Diese Woche war es das Totalüberwachungssystem oder Datenbankabfragetool X-Key-Score. Das hat der Whistleblower Edward Snowden dem britischen Guardian gesteckt. Der hat das heute diese Woche berichtet. Und wir wollten ein bisschen wissen, was das jetzt genau ist, was das kann. Und wir haben deswegen genau über dieses X-Key-Score mit Patrick Beuth von Zeit Online gesprochen. Der hat sich nämlich durch diese ganzen Informationen gequält und das mal alles aufgearbeitet. Und als erstes wollten wir von ihm wissen, was genau dieses Programm jetzt eigentlich ist.
Die kurze, knackige Antwort ist, dieses System ist für die Totalüberwachung des Internets konzipiert.
Was ich beim Lesen des Artikels immer noch nicht ganz verstanden habe, ist das tatsächlich die aktive Überwachungssoftware oder ist das eigentlich nur die Software, die alle Überwachungsergebnisse durchsucht, zusammenstellt und dann als Suchergebnis rausgibt?
Ja, das geben die Dokumente, die man bislang kennt, nicht so hundertprozentig her. Was sie hergeben ist, dass X-Keyscore mehr als eine Benutzeroberfläche ist. Es gibt eine dazugehörige Datenbank und es gibt dazugehörige Server, die in aller Welt stehen. Ob diese Server nun selber Schnittstellen sind und Informationen absaugen oder ob sie wiederum gefüttert werden, das kann man so genau nicht sagen.
Jetzt ist es ja rausgekommen, weil Edward Snowden da sozusagen eine Schulungspräsentation mitgegeben hat. Wie genau benutzt man jetzt dieses Programm oder diese Software?
Der Analyst der NSA setzt sich davor und bestimmt als erstes, wen oder was er finden möchte. Das kann eine ganz gezielte Suche sein nach einer bestimmten Person, deren E-Mail-Adresse er zum Beispiel schon kennt. Dann kann er versuchen, möglichst viel über diese Person und ihre Aktivitäten im Internet herausfinden. Oder aber er sucht nach Auffälligkeiten, nach Mustern in größeren Datenmengen, um neue Verdächtige zu finden, von denen er vorher nichts wusste.
Was sind denn da so Verdachtsmomente? Weiß man das? Also nach welchen Mustern da vorgegangen wird?
Ja, die Beispiele, die in dieser Präsentation genannt werden, sind ganz unglaublich breit. Da wird sowas genannt wie, zeige mir alle, die im Iran sind und ihre E-Mails verschlüsseln. Das können Zehntausende sein.
Das ist ja für uns aber, hört sich das relativ ungefährlich an, weil ein großes Bedenken ist ja immer, dass sozusagen auch wir jetzt hier in Deutschland irgendwie da aus Versehen in so ein Raster geraten könnten.
Nee, das ist überhaupt nicht unbedenklich, weil wir ständig ins Raster geraten können. Die Definition, die die NSA hat, um Verdächtige ausfindig zu machen, sind so breit, dass jeder Mensch darunter fallen könnte. Es reicht, nach verdächtigem Zeug, das ist ein Zitat, zu suchen im Internet. Ja, das werden Suchbegriffe sozusagen überprüft. Es reicht, im Ausland zu sein als Urlauber und dort aber auf eine deutschsprachige Website zuzugreifen.
Okay, das geht dann doch schneller, als man denkt. Weiß man denn, wie effektiv das Ganze ist? Also wie gut das funktioniert?
Der Guardian hat in seinem begleitenden Artikel zu dieser Präsentation geschrieben, dass die NSA behauptet, man hätte bis 2008, wobei unklar ist, wie lange das Programm schon existiert, 300 Terroristen gefasst. Nun muss man sagen, also mindestens ein Jahr lang, denke ich, lief dieses Programm zu diesem Zeitpunkt schon, vielleicht auch länger. Was genau gefasst heißt, was mit denen passiert ist, das weiß man alles nicht. Zahlen, die die NSA nennt, sind sowieso mit Vorsicht zu genießen, weil die auch ständig variieren. Und dazu kommt, dass es immer noch in überhaupt gar keinem Verhältnis steht zu den unfassbaren Mengen an Daten, die dort durchsucht werden.
Was sind denn das für Daten? Also weiß man genau, was da rausfällt? Also was wird da eigentlich überwacht?
Es geht sehr, sehr viel um sogenannte Metadaten oder Verkehrsdaten. Das heißt sehr viel darum, wer hat wann mit wem kommuniziert und vielleicht auch wo. Dafür bietet X-Keyscore sehr viele Analysemöglichkeiten. Es heißt aber auch, dass auch Inhalte, zum Beispiel aus Chats bei Facebook oder aus E-Mails, damit abgerufen werden können.
Was sind eurer Meinung nach jetzt also von Zeit Online irgendwie Konsequenzen, die jetzt daraus erwachen? Also brauchen wir jetzt eigentlich noch mehr? Kann es noch schlimmer kommen? Oder ist jetzt eigentlich der Zeitpunkt gekommen, wo ihr sagt, okay, das reicht jetzt aber wirklich?
Naja, dieses, es ist alles noch viel schlimmer, das habe ich mittlerweile sogar in einen Artikel reingeschrieben. Und das wird wahrscheinlich nochmal passieren. Es gibt heute schon den nächsten Artikel im Guardian, in dem der britische Geheimdienst GCHQ schon sich selbst fragt, schafft man es nicht, auf jedes Telefon immer und überall zugreifen zu können, egal wo es ist. Das heißt, dann wäre nicht nur die komplette Internetkommunikation irgendwie abgreifbar, sondern auch noch jedes Telefongespräch zu jeder Zeit, an jedem Ort. Das wäre so ein Ziel. Es sind ganz ähnliche Ziele, die auch der NSA-Chef schon formuliert hat, schon vor einigen Jahren. Das heißt, ich glaube schon, es kann noch ein bisschen schlimmer kommen. Aber irgendwann geht einem wahrscheinlich ein bisschen die Fantasie aus, ja.
Oh mein Gott. Wir haben jetzt also dieses schicke Überwachungssystem X-Keyscore, wo sie jeder sich wiederfinden kann, der möglicherweise ganz normales Internetverhalten an den Tag legt. Und Patrick Beuth von Zeit Online sagt, naja, es könnte möglicherweise trotzdem noch schlimmer kommen. In dem Fall informieren wir euch ja nächste Woche an dieser Stelle genau darüber. Wenn ihr euch die X-Keyscore-Präsentation mal angucken wollt, was ich sehr empfehle, könnt ihr auf trackback.fritz.de gehen. Da ist das verlinkt. Hier jetzt von Valerie Dauer, Dispel. Against me. Man hat mir verschiedenermaßen schon vorgeworfen, ich wäre ein Workaholic, aber ich bin nichts gegen Dan Miller. Dan Miller spielt in 5 Bands gleichzeitig und heuert außerdem noch für diverse Live-Gigs als Pianist an. Und dann hat er immer noch genug Zeit und Muße für eigene Songs. Unter dem Namen Valerie Dauer hat er nämlich gerade seine Debütsingle auf Bad Panda Records veröffentlicht und peilt sein erstes Album für den Herbst an. Das sind sehr tolle Songs bis jetzt, geradewegs aus den 80ern zu uns gebeamt, und wir freuen uns auch schon auf die Platte und wir sagen euch auch Bescheid, wenn die gekommen ist. Bis jetzt können wir euch nur anbieten, dass euch diesen Song schon mal reintut. Dispel von Valerie Dauer, Link dazu auf trackback.fritz.de. In 19 von 21 Anklagepunkten wurde der US-Obergefreite Bradley Manning schuldig gesprochen. Wer ist das? Das ist der Typ, der 2010 hochsensible Berichte des US-Militärs an WikiLeaks zugespielt hat. Ihr erinnert euch vielleicht noch an Collateral Murder, das Video, das gezeigt hat, wie ein US-Kampfhubschrauber auf Zivilisten im Irak schießt. Jetzt ist er, wie gesagt, schuldig. Wie lange er dafür eingeknastet wird, ist noch nicht klar. Es soll eine jahrelange Haftstrafe auf jeden Fall sein. Man weiß noch nicht genau, was das ist. Das wird dann gerade noch verhandelt. Wichtig ist dieses Urteil aber nicht nur für Manning selber, sondern auch für andere Whistleblower, also Leute, die genau solche Geheimnisse, die an die Öffentlichkeit müssen, verraten wollen, und dann auch für die investigativen Journalisten, die mit ihnen zusammenarbeiten. Damit beschäftigt sich Reporter ohne Grenzen, und wir haben von Reporter ohne Grenzen mit Astrid Frohloff gesprochen. Sie ist Moderatorin, Nahostexpertin und auch Vorstandsmitglied bei den Reportern ohne Grenzen, und wollten als erstes von ihr wissen, was bedeutet jetzt eigentlich dieses Urteil generell für alle Whistleblower?
Ja, wir haben große Sorge, dass dieses Urteil massiv abschreckende Wirkung haben kann für andere Informanten, die ja oft unter ganz großem persönlichen Einsatz und Risiko politische Missstände aufdecken wollen. Denn es ist klar, wenn es solche Folgen haben kann, insbesondere in den USA, den Medien Informationen zuzustecken, dann wird sich in Zukunft wohl, werden sich viele Informanten das zweimal überlegen, solche Missstände öffentlich zu machen.
Jetzt kann man aber trotzdem sagen, die Informanten tun was Gutes, aber sie verstoßen halt auch gegen Verträge oder vielleicht sogar gegen Gesetze. Wo zieht man denn da die Grenze und sagt, okay, ihr dürft jetzt aber?
Ja, es ist richtig. Es muss immer abgewogen werden zwischen der Bedeutung einer Information, die an die Öffentlichkeit gebracht wird, und der jeweiligen Gesetzesverletzung. Wir, Reporter ohne Grenzen, stehen auf dem Standpunkt zu sagen, dass es richtig und wichtig ist, legale Wege zu schaffen, damit politische Missstände aufgedeckt werden können. Denn was ist die Alternative, wenn niemand mehr gesetzlich in der Lage ist, selbst Geheimnisträger nicht, Missstände im Militär oder in den Geheimdiensten öffentlich zu machen, dann werden diese Missstände auch weiterhin bestehen.
Aber sollen sich dann so Informanten weiterhin an wie neutrale dritte Parteien wenden, oder so, wäre das dann auch irgendwie eine staatliche Perspektive, dass man sagt, so hier, also vielleicht parlamentarisches Kontrollgremium, der du eh schon für Geheimdienste zuständig bist, nimm doch bitte auch Whistleblowing in Empfang.
Ja, das wäre möglicherweise ein Weg, aber üblicherweise ist es ja gerade Aufgabe von Journalisten und Medien, diese Vielzahl an Informationen und Daten, die wir gerade in den letzten Fällen dann immer, wie wir erlebt haben, die dann weitergereicht werden, dass gerade diese Vielzahl von Daten von Journalisten recherchiert und geprüft werden und in Augenschein genommen werden, und auch versucht, es wird versucht, das zu verifizieren, was ist dran. Und dann ist es Aufgabe von Journalisten zu entscheiden, was veröffentliche ich, was wird nicht veröffentlicht.
Und somit möglicherweise dann auch die Informanten zu schützen. Jetzt ist es ja so, nicht nur werden Informanten verurteilt, sondern die Journalisten, von denen Sie gerade sprachen, die werden auch überwacht. Was ändert sich denn jetzt für investigative Journalisten, die mit Informanten zusammenarbeiten? Weil ja jetzt ist ja klar, alle Online-Kommunikation wird irgendwie von noch jemandem mitgelesen.
Ja, ich hoffe zunächst mal, dass sich ganz wenig daran ändert und dass sich niemand davon abhalten lässt, weiter investigativ zu recherchieren. Aber in der Tat sehen wir natürlich eine ganz große Gefahr, und die Enthüllung, die über den NSA-Skandal, das darf natürlich auch unter keinen Umständen dazu führen, dass Journalisten jetzt künftig Angst haben oder schon sozusagen als vorbeugende Maßnahme bestimmte Recherchen nicht mehr zu machen in vorauseilendem Gehorsam. Das darf natürlich auf keinen Fall passieren.
Gibt es da irgendwelche besonderen Mittel, die Sie empfehlen, wie man sich als Journalist jetzt oder halt auch als jemand anderes, der vielleicht solche Informationen an den Mann bringen will, schützen kann?
Naja, als investigativer Journalist bist du immer ganz stark darauf bedacht, deine Quelle zu schützen. Und das umso mehr, wenn diese Quelle selbst, also der Informant, der Whistleblower, ein hohes persönliches Risiko eingegangen ist, um dir diese Informationen weiterzuleiten. Und in solchen Fällen ist es dann umso wichtiger, dass man versucht, alles versucht, was möglich ist, um diese Informanten zu schützen. Wenn wir wissen, dass Telekommunikation abgehört wird, dann sollte man natürlich versuchen, dann eher persönlich Informanten zu treffen oder auf anderen Wegen zu Informationen zu kommen, das möglichst nicht über den klassischen E-Mail-Verkehr laufen zu lassen.
Der Spiegel hat ja jetzt getitelt, es sei eine Zeit des Krieges gegen Whistleblower. Das könnte man sagen, klar, Informanten werden verurteilt, Journalisten überwacht, ist ein Krieg. Würden Sie das auch so sehen?
Auch mit solchen drastischen Ausdrücken halte ich mich immer gerne ein bisschen zurück. Was uns eigentlich viel eher besorgt, ist, dass wir jetzt gerade in den USA eigentlich erlebt haben, dass seit Amtsantritt von Präsident Obama ganz anders als das, was er eigentlich vorhatte, noch vor seiner ersten Wahl, die Verfolgung von Journalisten und Whistleblowern nämlich zugenommen hat, und zwar im besorgniserregenden Ausmaß. Also das, was wir kennen, die Fälle Bradley Manning, der jetzt aktuell ist, Snowden, das sind sozusagen ja auch nur die Spitzen eines gigantischen Eisberges. Es sind ja viel, viel mehr Fälle passiert in den USA. Telefonverbindungsdaten der Nachrichtenagentur AP wurden beschlagnahmt. Riesiger Skandal war das auch. Korrespondenten von Fox, Korrespondenten der New York Times werden überwacht und deren Quellen, deren Informationen werden verfolgt und so weiter. Da gibt es zahlreiche Fälle, und das führt eben auch schon dazu, das beobachten wir, dass Journalisten in den USA jetzt schon sagen, ja, unsere Informanten sind zurückhaltender geworden und rücken nicht mehr so leicht Informationen raus wie noch früher.
Alles, was wir jetzt hören, das sagen, zeigt eigentlich oder gibt zumindest zur Vermutung, es wird alles immer schlimmer. Wie wäre denn eine positive Wende? Also was müsste Ihrer Meinung nach geschehen, damit Whistleblower und Journalisten in Zukunft wieder in Ruhe arbeiten können?
Der Reporter ohne Grenzen hat Vorschläge gemacht, wie die USA, und um die geht es ja jetzt im Moment in der aktuellen Diskussion, ein Gesetz zum Informantenschutz verbessern können. Da gibt es aktuelle Diskussionen, und Obama bemüht sich auch, eine Gesetzesinitiative von 2009 zum Informantenschutz wieder aufleben zu lassen. Aber das ist alles nur halbgar und führt letztendlich nicht sehr dazu, dass sich was verbessert. Wir haben eigene Vorschläge. Wir sagen, die Vertraulichkeit journalistischer Quellen muss unbedingt geschützt werden. Und zwar unter Strafandrohung. Also wer diesen Grundsatz verletzt, der muss besonders schwerwiegend verfolgt, geahndet werden. Und dieser Schutz muss sich, und das ist ganz wichtig, auch erstrecken auf Blogger und Netzaktivisten, die an der Verbreitung von Informationen mitwirken. Denn die waren bisher, fielen gar nicht unter dieses Gesetz bisher.
Stehen wir denn da in Deutschland besser da?
Wir stehen besser da. Wir haben Gesetze, die Informanten schützen, die die Quellen schützen. Dafür haben Journalisten auch lange gekämpft, und wir haben sozusagen da eine größere, viel größere rechtliche Sicherheit, und insbesondere Informanten und Quellen haben eine viel größere Sicherheit als in den USA.
Alles klar. Wenn wir also nicht in Zukunft noch besser geschützt werden und die Whistleblower wenigstens geschützt werden, dann blüht uns wahrscheinlich noch Schlimmeres als jetzt schon. Sagt Astrid Frohloff von den Reportern ohne Grenzen, und ihr könnt die genauen Informationen nochmal nachlesen. Link dazu im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de. Genau wie den folgenden Song von Henrik José, We Own the Sing.
Thank you.
Henrik José, ein altbekannter Netzmusiker, den wir euch immer wieder gerne vorstellen, wenn er was Neues gemacht hat, zu Recht. Mittlerweile ist er auch Wahlberliner und hat das Talent, aus kleinsten Fitzelchen Musik ganz tolle Popsongs zu bauen, die zwar so knarzen und immer so ein bisschen neben der Spur sind, aber trotzdem irgendwie großartig sind. Das war We Own This Thing, ist vom Album The Little Things und da solltet ihr auf jeden Fall mal reinhören. Und wenn ihr euch fragt, wo es die Musik gibt, dann die gibt es natürlich im Blog zu dieser Sendung.
Fritz. Podcast.
persönlich finde, ja, ein Dota-Kurs sollte immer auch eine kleine Schulung in Tourette beinhalten. Guten Tag. Jetzt stellt euch mal folgende Situation vor. Eine Kneipe in Berlin, ganz viele Leute dicht gedrängt sitzen, starren auf einem Bildschirm und auf einmal passiert da was und alle so, yeah! Und ihr denkt jetzt so, alles klar, da geht Public Viewing ab und ihr habt damit recht, allerdings ist es kein Fußball. Denn es gibt mittlerweile in Berlin auch eine Kneipe, wo man Computerspielern zugucken kann, wie sie Computer spielen. Warum das so ist, was das soll und ob das möglicherweise Spaß macht, verrät uns jetzt Christian Morgenstern von einer eben solchen Kneipe, nämlich vom Meltdown. Hallo und guten Tag.
Einen wunderschönen guten Tag.
So, du bist jetzt heute hier, weil ihr ein ganz bestimmtes Spiel demnächst in so einem Public Viewing übertragt, nämlich Dota. Dota 2, um genau zu sein. Ich weiß, was das ist, aber möglicherweise viele Leute von den Rundfunkempfangsgeräten nicht. Also erklär doch mal bitte für jemanden, der noch gar nicht weiß, worum es geht, ganz kurz, was ist Dota 2?
Ganz kurz ist es eigentlich gar nicht zu erklären, aber bei Dota kämpfen zwei Teams, fünf Menschen gegeneinander mit verschiedenen Helden. Da gibt es über 100. Und jeder hat seine eigenen individuellen Fähigkeiten. Ziel des Spiels ist es, im Team, quasi nicht allein, auf verschiedene strategische Weisen das gegnerische Hauptgebäude zu zerstören und damit den Sieg an sich zu reißen. Das wäre das Grobe, allerdings hat es extrem viele Facetten, was das Spiel gerade so spannend macht, dass man es sich in einer Bar angucken kann.
Okay, wollte gerade sagen, also die Feinheiten überlassen wir dann den Experten. Ist jetzt so, wie man Schach erklären würde, wo man sagt, naja, da sind halt Schwarz und Weiß und die ziehen gegeneinander. Aber was bewegt einen jetzt genau dazu, Dota in der Kneipe zu zeigen, halt nichts wie alle anderen zu machen und da irgendwie Fußball zu zeigen?
Naja, also die Idee stammt nicht direkt von uns, sondern die ist von den Franzosen aus Paris, die selber eine Meltdown-Kneipe haben. Die dachten sich, dass es extrem cool wäre und selber, es gibt halt auch schon Barcrafts für andere Spiele, in dem Fall für StarCraft, was extrem gut ankam. Deswegen hat man sich dieses Konzept für die Bar überlegt und es funktioniert gut. Es ist halt, man kann sich seine liebsten Spiele angucken, für die man halt mit seinem ganzen Herzen dabei ist und selber auch sehr süchtig danach. Und man kann halt direkt auch mit anderen Leuten direkt darüber reden. Man kann da hingehen, wo man Gleichgesinnte trifft, ähnlich wie beim Fußball. Also ich würde sagen, es ist die gleiche Faszination.
Ich wollte gerade sagen, es hört jetzt tatsächlich ziemlich ähnlich an einfach. Also da sitzen halt Leute, die gucken halt eine Sportart, die zufälligerweise nicht auf dem Rasen, sondern auf dem Computer stattfindet. Ihr zeigt jetzt sozusagen, es beginnt jetzt gerade ein sehr wichtiges Turnier anscheinend, nämlich The International. Was genau ist das? Warum ist das so wichtig und groß?
Die Internationals sind ein von Valve, also dem Hersteller von Dota 2, veranstalteten Event. Das ist einmal im Jahr und es wird extrem groß aufgezogen. Es hat auch den größten Preispool, den es jemals in einem E-Sports-Event gab.
Wie viel gibt's?
Es werden 2,7 Millionen verspielt. Für den ersten Platz gibt es 1,3 Millionen, Holy. Was enorm viel Geld ist. Also ich glaube, bei League of Legends gab es beim letzten größten Turnier 2 Millionen insgesamt. Mhm. Und bei StarCraft sind es immer viele kleine Turniere mit einem kleinen Preispool. Okay, aber 2,7 Millionen sind schon extrem viel Geld.
Da ist richtig Geld drin. Warum seid ihr denn nicht da, sondern macht eine Kneipe auf?
Weil man da schon sein ganzes Leben reinstecken muss, wenn man da mitspielen will.
Das sind also richtige Profisportler, wie man das von anderen auch kennt.
Das sind Profisportler, die machen nichts anderes, außer den ganzen Tag zu spielen. Die haben auch einen echt harten Arbeitstag. Die spielen täglich mindestens 8 bis 12 Stunden.
Und ist es so, dass es da überhaupt Deutsche gibt? Also
da spielt auch ein deutsches Team mit. Wir hatten auch letzten Freitag das professionelle Dota-Team bei uns in der Bar. Mhm. Das ist eins der Top 16 Teams momentan und die werden wir auch ordentlich anfeuern. Wir werden auch all deren Spiele zeigen und da ist auch eine Menge Passion von den Zuschauern dabei.
Okay. Wird es eigentlich sowas, also glaubst du, dass jetzt Computerspielkneipen so eine Art Nischending bleiben werden? Also ich weiß nicht, in Berlin gibt es irgendwie so 2 oder 3, glaube ich. Also die irgendwie so, also überhaupt die Mischung aus Computerspiel und öffentlicher Restauration irgendwie zusammen machen? Oder meinst du, das wird immer mehr werden in nächster Zeit? Möglicherweise Fußballkneipen irgendwann ablösen?
Ablösen werden sie die nicht ganz schaffen. Allerdings findet es enorm viel Anklang. Die Leute sind super begeistert und kommen auch immer wieder. Ich glaube nicht, dass es wirklich eine Nische bleibt, sondern dass es schon wirklich zu Ansehen kommt und dann auch allgemein akzeptiert wird. Ich kann nur hoffen, dass wir noch eine Weile die einzig reine E-Sports-Bar bleiben. Aber es läuft und das ist gut und das ist sehr cool.
Zeigt ihr eigentlich nur die Spiele oder kann man bei euch auch tatsächlich selber zocken?
Wir haben selber auch Rechner da. Wir veranstalten auch in der Woche mindestens 3 Turniere. Wir haben im Programm momentan StarCraft, League of Legends, Dota 2, Street Fighter und Super Smash Bros. Melee. Die sind entweder wöchentlich oder monatlich. Da kann man vorbeikommen und entweder für Spaß oder manchmal auch in größeren Turnieren für angemessene Preise spielen.
Okay, kann man da auch sagen, als totaler Neuling, wenn man das jetzt im Radio gehört, also eigentlich interessant, aber ich habe ein bisschen Angst vor den ganzen Auskennern. Darf man trotzdem vorbeikommen?
Man darf trotzdem vorbeikommen. Man hat auch extrem viel Spaß, wenn man überhaupt gar nicht spielt. Wir bekommen auch von Nichtzockern sehr viel Lob, weil die Bar an sich sehr schön ist, okay, ein super Ambiente hat und wir wunderschöne bunte Cocktails haben, die jeden betrunken kriegen.
Okay, so jetzt noch, letzte Frage ist eine kleine Aufgabe an dich. Ich habe ja gehört, okay, dass Dota eines der Spiele ist, wo wirklich viel, viel geschimpft wird. Ja, also
sehr viel.
Das Flaming, so ein Spiel untereinander. Die Herausforderung ist jetzt, in 5 Sekunden einen Fluch loszulassen, der richtig schlimm ist, aber trotzdem radiotauglich. Bitte jetzt.
Idina Ruizuka, Jebiat Jebanje, irgendwas.
Aha.
Das ist Standardfluchen bei Dota.
In welcher Sprache?
Das war Russisch.
Und heißt?
So viel wie, geh zum Piep, du Piep,
ah, ja,
und so weiter.
So viel also zur Radiotauglichkeit. Also ja. Aufgabe gescheitert, aber wir wollen es trotzdem ein bisschen gelten lassen. Wo muss man hinkommen, wenn man zu euch will?
Wir sind in der U-Bahn-Straße 87, direkt am Hermannplatz. Das sind 3 Gehminuten entfernt. Ist nicht ganz so leicht zu sehen, weil wir nur ein kleines Schild haben, aber es wird. Und kommt bitte vorbei, werdet es nicht bereuen.
Okay, kann man schauen. Ja, vielleicht solltet ihr euch mal eine ordentliche Internetseite zulegen und nicht so eine komische Facebook-Page.
Ja, wir sind dabei.
Aber das ist ja vielleicht
eine nicht unser Mist.
Anderes Mal. Gut, dann vielen Dank, Christian Morgenstern. Ihr könnt es euch, wie gesagt, selber angucken. Link gibt's im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de und hier von Mosey, Leave Me Now. Das ist der Beweis dafür, wenn ihr gerne Musik macht, dann macht sie auch so, dass ihr andere Leute hören könnt. Dan von Mosey hat nämlich schon vor ewig, ewig langer Zeit angefangen, Musik zu machen, hat sie aber echt lange nicht getraut, trotz eigener Band und so die Musik mal öffentlich zu machen, eigene Songs aufzunehmen, ein ganzes Album draus zu formen. Aber endlich, endlich ist es soweit. Das erste Album kann bei Bandcamp gedownloadet werden und enttäuscht nicht. Es ist netter Indie-Pop. Es ist nicht schlecht für den ersten Versuch, könnte ich auf jeden Fall antun. Wir haben gerade von dem Album gehört, Leave Me Now, Link gibt's auf trackback.fritz.de, wo wir uns auch mit Radiator Hospital beschäftigen. Auch die haben ihre erste Platte rausgebracht, Something Wild heißt die. Und die entstand, nachdem sie sich in einer neuen Stadt niedergelassen hatten und flüchten wollten von allem, was vorher war. Und dann haben sie viel erlebt. Bücher, Comics, Filme und natürlich auch Musik. Und das alles in einem Album verarbeitet. Und davon hören wir jetzt ein Stück an. Ihr könnt den Rest auch runterladen. Und das Stück, das wir hier hören, heißt The Great Escape. The Great Escape von Radiator Hospital hier bei Trackback auf Fritz. Und wir möchten euch noch kurz über eine kleine Sache informieren. Und zwar ist in der letzten Woche etwas live gegangen, könnte man sagen. On air gegangen, online gegangen, über das lange geredet und gestritten wurde, nämlich das Leistungsschutzgesetz, das Leistungsschutzrecht. Das ist jetzt in Kraft getreten, genau gesagt, am 1. August. Worum ging es da nochmal? Da ging es darum, dass die deutschen Verlage, vor allem Zeitungsverlage, gesagt haben, wir wollen nicht mehr, dass ihr auf einer Internetseite einfach so kurze Links zu unseren Artikeln macht und auch so kurze Textschnipsel zeigt. Wir wollen dann, dass ihr Geld bezahlt. Und da ging es vor allen Dingen um Google News. Das Gesetz hat auch den Spitznamen Lex Google. Und Google hat dann einfach gesagt, naja, wenn ihr dieses Gesetz macht, dann lassen wir uns von euch bestätigen, dass wir das trotzdem dürfen, auch kostenlos in Zukunft. So, und jetzt ist das also am 1. August in Kraft getreten. Google hat dieses Formular eingerichtet, wo man als großer Zeitungsverlag hingehen muss und sagen muss, ja, ich will das auch. Und dann, man höre und staune, all die großen Zeitungsverlagen, also Springer zum Beispiel, oder die FAZ oder alle anderen auch, haben gesagt so, naja gut, es gibt das Gesetz, aber Google darf trotzdem weiterhin jetzt unser Zeug benutzen, weil sonst sind wir ja nicht mehr da und überhaupt. Und das Seltsame ist, die großen Parteien, also die sich eigentlich gestritten haben, die haben A, monatelang die Politik beschäftigt und B, jetzt dazu geführt, dass eigentlich sich nichts geändert hat im Großen. Heißt es, das ganze Gesetz ist sinnlos? Nein, es fordert trotzdem Opfer. Es gibt zum Beispiel so kleine Seiten wie River. Das ist ein Ein-Mann-Projekt. Und der hat immer aus dem deutschen Netz so zusammengesucht, was gerade so interessant ist, was Leute gerade so interessant finden. Und der kann das jetzt nicht mehr in der Form machen. Der musste 650 Angebote rausschmeißen und hat außerdem aufgehört, diese kurzen Teaser-Texte zu zeigen, einfach weil er keine große Rechtsabteilung hat und sich nicht mit dem ganzen Thema beschäftigen kann. Das heißt, wir haben jetzt ein sinnloses Gesetz, großen Maßstab, das aber die Kleinen kaputt macht. Interessante Verschwörungstheorie dazu. Möglicherweise will der Springer Verlag oder ein anderer großer Verlag diese ganzen kleinen Seiten, die Zeitungsausschnitte sammeln, abschießen, um selber sowas zu machen. Falls ihr eine Meinung dazu habt, könnt ihr gerne kommentieren im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de und dort gibt es auch noch einen Link zu einem Artikel auf Neunetz, der das sich mit dem Thema auch mal genauer auseinandersetzt. Dabei wünsche ich viel Spaß.
Fritz Trackback. Blogger privat.
Die kleine Rubrik in dieser Sendung, wo ich jede Woche einen Blogger, Podcaster, Videomacher oder irgendeinen anderen Menschen, der irgendwie irgendwelche Inhalte ins Netz stellt, vorstellen. Und die suchen wir auch nicht selber aus, sondern die dürft ihr aussuchen, also ihr die Gäste in dieser Rubrik. Letzte Woche war das der Phil Schmidt vom Podcast Mikrodilettanten und der hat uns Folgendes empfohlen.
Einer, der so ein bisschen hervorsticht, ist der Staatsbürgerkunde-Podcast von Martin Fischer. Das ist ein Podcast, in dem es um das Leben in der DDR geht. Kann man sich schon fast denken bei dem Namen. Und er interviewt immer verschiedene Leute, meistens seine Eltern, zu ihrem Leben in der DDR. Es ist eine ganz subjektive Sache, aber sehr charmant.
Ein charmanter DDR-Podcast. Also dann wollen wir noch mal hören, was der Martin Fischer dazu sagen hat. Er ist jetzt im Telefon und das aus dem westlichen Ausland. Er ist nämlich in Finnland im Urlaub. Hallo Martin.
Hallo, nach Berlin.
Wie ist denn überhaupt dazu gekommen, dass du diesen DDR-Podcast angefangen hast?
Das war einmal, weil ich halt ein bisschen dokumentieren wollte, wie es denn ja so war, weil ich ja auch noch ziemlich jung war, als dann Wende kam und wir die Ausreise beantragt hatten. Wir sind per Ausreise in den Westen gekommen und da für mich das auch alles sehr, sehr weit schon zurückliegt und ich mich da nicht daran erinnern kann, wollte ich das mal so ein bisschen dokumentieren. Und die andere Geschichte war, dass eigentlich Leute oder Kollegen eigentlich immer ja sehr interessiert waren und gefragt haben, wie das denn damals so war und da eigentlich sich auch nicht so richtig vorstellen konnten, wie denn ja wie man denn in der DDR gelebt hat. Und das waren eigentlich so die zwei ja, Ausgangspunkte für den Podcast.
Jetzt heißt der Staatsbürgerkunde, das ist das Schulfach, wo schon kleinste Kinder indoktriniert wurden mit dem sozialen, mit dem reellen Sozialismus. Warum nennt man seinen Podcast so?
Weil ich das eben ein bisschen ja, ironisch sprechen wollte und auch ein bisschen umdrehen wollte, weil ja Staatsbürgerkunde ich eigentlich von dem Staat erzählen wollte, den es nicht mehr gibt und dann vielleicht auch auf eine weniger ideologische Weise, sondern einfach ja ein bisschen aus dem Alltag erzählen und einfach ja ohne Wertung einfach berichten, wie es war.
Das ist ja ein Interview-Podcast, den du wie gesagt oft mit deinen Eltern auch machst. Wie schwer war es, die davon zu überzeugen, damit zu machen?
Das ging eigentlich recht schnell. Also ich hatte die Idee Weihnachten vor ja jetzt anderthalb Jahren und Silvester hatte ich das dann mal so ja, vorsichtig eingeführt und angefragt und waren sie auch noch ein bisschen skeptisch. Und dann hat es auch noch ein bisschen gedauert, bis ich das ganze Equipment zusammen hatte und die Seite eingerichtet hatte. Und da konnte ich dann immer ein bisschen nachbohren und als es dann soweit war, haben wir uns dann einfach mal hingesetzt und losgelegt und haben uns eigentlich auch gefreut, dass das gehört wurde. Und da waren wir dann, glaube ich, auch überzeugt, dass es tatsächlich Hörer dafür gibt und Hörerinnen.
Wo kommen die denn eigentlich her? Sind das eher Ossis oder Wessis oder spielt das da gar keine Rolle?
Das sind sowohl als auch. Also die Hörerinnen und Hörer, die aus dem Osten kommen, die sagen, ja, das daran erinnere ich mich auch noch und das war doch so und so. Und da habt ihr euch jetzt vielleicht ein bisschen vertan, weil, wie gesagt, das ist ja alles ja auch aus der Erinnerung heraus erzählt und da kann man sich auch schon mal ein bisschen irren. Und Leute aus dem Westen sagen dann eher, also, die haben das gar nicht gewusst, dass es wirklich so war und also auch gerade die Folge, die wir zur Ausreise gemacht haben, dass sie sich das eigentlich gar nicht so bewusst gemacht haben, wie schwer es eigentlich war, aus diesem Land dann auch rauszukommen und wie sehr einem da auch Steine in den Weg gelegt wurden, nicht nur, wenn man das Land verlassen wollte, sondern auch bei ganz alltäglichen Sachen, die vielleicht im Westen damals schon normal waren.
Was war das Überraschendste, was du da noch gelernt hast?
In dem Podcast,
ja.
Also den ich in den Interviews, ja, eigentlich, also die letzte Folge, die wir gemacht haben, wie meine Eltern eigentlich so ihre ersten Wohnungen gefunden und bezogen hatten, wie schwer das eigentlich war, das hatte ich dann auch nur so in einzelnen Bruchstücken gehört und auch wirklich die Zeit, die mein Vater bei der NVA verbracht hat, wie schwer ihm das dann doch gefallen ist. Also ich kannte dann auch, wie gesagt, eine Episode, wo ich ihn dann so nicht erkannt hatte, als er Weihnachten mal kam, aber dass auch die restliche Zeit für ihn wirklich sehr, sehr schwer war, das habe ich dann auch erst durch den Podcast mal so am Stück erzählt bekommen.
Und jetzt ist es ja so, dass manchmal, also je länger die DDR weg ist, desto eher passiert es ja mal, dass Leute so ja so romantisch werden. Also naja, da war ja auch nicht alles schlecht, da gab es halt genug Arbeit. Ne? Du, der jetzt diesen Podcast schon eine Weile macht, würdest du gerne in der DDR leben?
Nee, also ich glaube nicht, weil dafür war es einfach zu reglementiert und zu eingeschränkt, was die Freiheiten der Bürger anging und wie die auch vom Staat mit Repressionen belegt wurden. Was wir halt versuchen, in dem Podcast darzustellen, dass es halt trotzdem den Leuten gelang, ein Leben zu führen, in dem sie auch Spaß hatten, in dem sie Freunde hatten, in dem sie sich auch verabredet haben und einfach auch jung waren. Das ist dann auch mal ganz interessant zu hören, dass meine Eltern dann aus ihrer Jugend erzählen, dass das eigentlich auch die gleichen Interessen waren, die die Jugendlichen heutzutage vielleicht auch noch haben. Aber so als Gesellschaftsordnung, glaube ich, ist es nichts, was in der ich gerne leben würde.
Gehen wir mal aus, also nur ein Gedankenexperiment. Du hast alle Interviews geführt, die man zur DDR führen kann. Welches Land ist das nächste, über das du einen Podcast machst?
Ich glaube, da würde ich ein ganz anderes Format mir suchen. Ich glaube, das ist jetzt auch mehr die eigene Geschichte und die Gesellschaft, die damit zusammenhängt, als dass es jetzt wirklich an dem Land hinge. Ich würde dann, glaube ich, eher mit Leuten sprechen, die Sachen zu erzählen haben, von denen man vielleicht auch nicht so viel mitbekommt im Alltag.
Okay, mal gucken, wann das passiert. Wir kommen jetzt hier zur Kurzfragerunde. Bist du bereit?
Mhm. Ich bin bereit.
Heißt es, der oder das Blog?
Der Podcast, aber das Blog.
Kaffee oder Tee?
Tee, da gibt es eine Auswahl.
Wie viele Tassen pro Tag?
Eine mindestens bis zu drei.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
In letzter Zeit hauptsächlich Up.net, aber von den genannten Twitter.
Wie viele Up.net-Accounts hast du?
Ich habe drei.
Windows, Linux oder OS 10?
OS 10.
Hardcore oder Casual Gamer?
Mittlerweile leider Casual Gamer. Für Hardcore fehlt mir die Zeit.
Verschlüsselt oder unverschlüsselt?
Jetzt teilweise verschlüsselt, aber immer noch viel zu viel unverschlüsselt.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Episoden nochmal anhörst?
Ich glaube, da denke ich, in 10 Jahren ist ein schönes Zeitdokument.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
In der Regel wahrscheinlich dann doch Spiegel Online, um die Nachrichtenlage zu checken.
Warum gerade das? Es hat ja auch den Beinamen das ehemalige Nachrichtenmagazin bei manchen Leuten.
Ja, also ich stimme jetzt auch nicht mit den Artikeln immer hundertprozentig überein, aber man kriegt halt dann doch einen schnellen Überblick, was denn gerade so aktuell ist und worüber man sich vielleicht auch an anderer Stelle dann noch informieren könnte.
Was ist der nächste Blog oder der nächste Podcast oder der nächste irgendwas im Netz, den wir in der nächsten Sendung an dieser Stelle vorstellen sollen?
Dann empfehle ich natürlich auch wieder einen Podcast, und zwar den Bildsprache-Podcast von Nico Herzog. Da gibt es noch nicht so viele Folgen, aber die sind alle wirklich sehr, sehr hörenswert. Der Nico ist auch selber Fotojournalist und interviewt auch andere Fotojournalisten oder Reportagefotografen. Und man erfährt da drin sowohl was über die Reportagen und Dokumentationen, die die Fotografen angegangen haben, als auch über die Arbeit, die dahinter steckt. Also wie kommt überhaupt mit dem Auftrag? Welches Equipment nimmt man mit und wie kommt es dann, dass es dann im Spiegel, im Stern oder in der Bio gedruckt wird? Mhm.
Und die Tradition verlangt, schön zu hören. Die Tradition verlangt, dass du noch einen zweiten Vorschlag machst?
Genau, das wäre der Podcast Erscheinungsraum von Katrin Rönicke. Die hatte ich auch mal im Interview bei Staatsbürgerkunde. Da haben wir über Geschlechterrollen in der DDR gesprochen, weil sie auch ein sogenanntes Wurstkind ist. Da hat sie auch einen Blog zu dem Thema. Aber empfehlen möchte ich den Podcast Erscheinungsraum, weil sie da eben auch mit Leuten ganz unterschiedlicher Herkunft und spricht und das eigentlich immer sehr, sehr interessante Interviews sind und interessante Leute, die sie da hat.
Dann schauen wir doch mal, welche von beiden es in die nächste Sendung schaffen wird. Martin Fischer vom Staatsbürgerkunde-Podcast, vielen Dank. Viel Spaß beim Urlaub noch in Finnland.
Ja, danke euch.
Und wenn ihr das alles mal nachhören wollt selber, dann könnt ihr das tun. Bei trackback.fritz.de gibt es den Link zu dem eben vorgestellten Podcast. Whose order makes you feel as you're in charge of me, babe? Whose order gave you the right to play the silly game? It's not you, it's not you. Oh no, it's not me, it's not me. No, no, I order that you stop cheating on yourself.
These 150 stairs. Whoa.
vielleicht. Vielleicht kennt ihr die Leute, die hier gerade Musik gemacht haben, indirekt. Denn die beiden Typen, die zusammen die Band Malky sind, haben schon für Xavier Naidoo und Mats Mutzke Songs geschrieben. Aber sie hatten irgendwann keinen Bock mehr auf Schnulzen. Haben dann auch einen Stimmungswechsel, der, man könnte sagen, passend ist, vollzogen, sind von Mannheim nach Leipzig gezogen und machen jetzt düstere Musik. Whose Order haben wir gerade gehört, einen der Tracks. Und mehr davon gibt es morgen bei Unsigned, die Sendung für Bands ohne Plattenvertrag. Geht ab 18 Uhr los, jeden Sonntag hier auf Fritz. Und apropos Unsigned, einen haben wir noch. Musiker, aufgepasst, ihr könnt nämlich eure Musik bald im Fernsehen sehen, wenn ihr euch ein bisschen Mühe geht. Denn die Space Night, eine Sendung des Bayerischen Rundfunks, in der Weltraumaufnahmen zu sphärischer Musik gezeigt werden, wird seit kurzem ja komplett mit Creative Commons Musik bestückt. Ein Konzept, das jetzt noch verfeinert wird. Denn ab Montag wird es die Möglichkeit für Musiker geben, ihre Songs über die Space Night Website für die Sendung anzubieten. Die Musikredaktion der Sendung wird dadurch quasi fast komplett von der Netzmusik-Community übernommen. Das heißt, ihr könnt mitmachen und wir sind ganz gespannt auf die ersten Sendungen. Genauere Infos hat Marco Trovatello auf seinem Blog zusammengetragen, den wir euch natürlich auch verlinkt haben. Seine Musik findet ihr auch da und wir hören gleich noch einen Track davon. Vorher will ich mich von euch verabschieden. Viel Spaß mit Paul van Dyk wünschen und nächste Woche gibt es hier wieder die Trackback mit Show und Internet und so. Und alles, was ihr dazu noch lesen, nachhören oder klicken könnt, gibt es unter trackback.fritz.de. Mein Name ist Markus Richter und ich habe noch eine wichtige Nachricht für euch. Lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer eure Backups.
Podcast von fritz.de.